herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt. Ihr habt es gerade im Intro schon gehört, ich habe den Podcast nochmal umgenannt von Länger Leben in Gesundheitswerkstatt. Und es kam so, dass in den letzten Monaten die Rückmeldungen insgesamt total positiv waren. Also es haben mir einige Leute geschrieben und gesagt, ach, total spannend und inspirierend und ich finde es voll super und ich höre jede Folge beim Joggen und tralala. Und da habe ich mich riesig gefreut. Tatsächlich freue ich mich sehr, also es tut natürlich meiner Seele gut, wenn ich weiß, das kommt irgendwie an, das wird angenommen. Und was aber eben vor allen Dingen aus meinem engeren Umfeld und von Klientinnen und Klienten wiederholt kam, war, warum hast du den denn Länger Leben Podcast genannt? Das passt doch gar nicht. Bei dir geht es doch irgendwie darum, das gute Leben im Alter zu leben und eine hohe Lebensqualität zu haben. Also in der Lage zu sein, souverän und mit Sinn erleben und guten Beziehungen halt dazustehen, wenn wir älter sind. Und nicht dieses Siechtum und diese ja, Intensivverwaltungsmedizin irgendwie mitzunehmen. Darum geht es doch. Und es ist doch auf eine Art sekundär, wie alt wir dann werden, in dem, was du anbietest und denkst. Und das ist tatsächlich so. Ich glaube zwar, dass auch eine ganz, ganz große Schnittmenge besteht zwischen dem, was wir machen können, um länger zu leben, und dem, was wir machen können, um gut alt zu werden. Also das ist nicht ganz trennscharf. Und trotzdem sehe ich den Punkt total und dachte mir damals, als ich den Titel so gewählt habe, naja, länger leben, das ist irgendwie catchy und marketingtechnisch klug und wer will nicht länger leben und so. Aber gleichzeitig finde ich tatsächlich das, was so in dieser Longevity-Szene Leute erzählen, teilweise sehr oberflächlich und ein bisschen plump und unrealistisch und ganz weit weg vom echten Leben an vielen Punkten. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach entschieden, ihn nochmal umzunennen. In Gesundheitswerkstatt. Vor allen Dingen aus zwei Gründen, weil eben der Fokus auf die Gesundheit, die Lebensqualität eben das Gute ist, also die Aufmerksamkeitsfokussierung oder der Fokus auf der Gesundheit liegt im Titel. Und zum anderen, weil die Werkstatt irgendwie sowas Hemdsärmeliges und ja, einen gewissen Pragmatismus mit anklingen lässt. Und da erinnere ich oder möchte mit euch teilen eine kleine Geschichte, weil mein Opa, einer meiner Opas, der hat ganz viel mit Holz gearbeitet. Das war formal kein Schreiner, aber der hatte eine richtig ordentliche Werkstatt mit großen Maschinen. Und da erinnere ich, das ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, dass ich mal eine Schokokuss-Weitwurfanlage mit ihm gebaut habe. Und was haben wir da gemacht? Ich kam irgendwann und habe gesagt, Opa, können wir nicht so eine Schokokuss-Weitwurfanlage bauen? Und er meinte, was ist das denn? Dann habe ich ihm das erklärt. Naja, also wenn man so irgendwie so ein Katapult macht mit irgendeinem Mechanismus, dann kann man da Schokoköpfe draufstellen und die dann ganz weit schießen. Ja, dann fliegen die durch die Luft und dann kann man die fangen und dann kann man die essen. Irgendwie ganz abwegig, aber was haben wir dann gemacht? Dann haben wir da eine Skizze gemacht und dann haben wir das irgendwie probiert und zusammengezimmert und irgendwann stand dann da die Schokokuss-Weitwurfanlage und war dann auf meinem nächsten Kindergeburtstag der absolute Hit. Und ich glaube, in der Gesundheitsförderung, in der Präventivmedizin, da ist es ein bisschen ähnlich. Da gibt es keine echten, wirklich gut durchdachten Konzepte in der Praxis, die irgendwie etabliert werden, sondern das sind zum einen so fragmentierte Einzelangebote, häufig ohne irgendein wissenschaftliches Fundament oder nur aus einer einzelnen Teildisziplin herausgedacht oder so. Aber die Medizin, die wäre eigentlich prädestiniert, ein echtes, integriertes präventivmedizinisches Angebot zu denken und anzubieten, also in die echte Versorgung reinzubringen. Und da ist die Schokokuss-Weitwurfanlage eben, oder gibt es eine Parallele, ja, weil da mussten wir das erstmal denken und dann machen und so genau, und das dann in der Werkstatt entwickeln und dieses Konzept eben in die echte Welt bringen und umsetzen. Und das Zweite, was ich an dem Werkstattbegriff mag, ist, dass die Gesundheitsförderung, die hat eben was mit richtiger, hemdsärmeliger Arbeit und Aufwand irgendwie zu tun, die sich dann in der Zukunft auszahlt. Also dieser Werkstattcharakter des Tuns, das bildet was ab, was ich in der Akutmedizin so sehr vermisst habe, nämlich dass letztlich die Ermächtigung der Patientinnen und Patienten individuell und im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in ihrem sozialen Setting und ihrer genetischen Prädisposition und sowas. Also, dass ich das so vermisst habe, sondern immer, ja, letztlich, auch wenn man jetzt von einem ebenbürtigen Arzt-Patienten-Verhältnis spricht und sowas, die konventionelle Medizin aus meiner Sicht trotzdem immer vermittelt und in Teilen, weil die Patientinnen und Patienten das einfordern oder so gewohnt sind, so einfach alle sozialisiert sind, dass man sehr passiv irgendwie im Leben rumhängt, ja, und so ein passives Verständnis von Krankheit und Krankheitsprozessen und Gesundheit irgendwie hat und dann eben erst reaktiv agiert, wenn es eigentlich schon zu spät ist und dadurch diesen riesigen Möglichkeitsraum zur Prävention leider auslässt. Genau, und deswegen heißt der Podcast jetzt Gesundheitswerkstatt und ich freue mich weiter darauf, euch hier jede Woche begrüßen zu dürfen. Und weil ich euch aber gerne jetzt inhaltlich auch noch ein paar Sachen anbieten möchte, dachte ich, dass es sich anbiete, die Folgen der letzten Monate ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich hatte nämlich teilweise ein paar Rückfragen erhalten, die sich auch wiederholt haben und dachte, jetzt können wir alle Folgen kurz nochmal durchdenken und ich teile noch ein paar Gedanken mit euch. Und wenn es Fragen gab, dann teile ich die Antworten hier. Vielleicht sind die für andere auch interessant. Gestartet sind wir im Juli mit der Allergie-Podcast-Folge Allergien im Griff, was die Medizin leisten kann und wie langfristige Heilung möglich wird. Und ja, ich denke, die Allergien sind so ein schönes Beispiel dafür, dass wir ein Menschenbild in der Medizin brauchen und es eben viel zu kurz gegriffen ist, wenn man so vermeintlich rational, aber eben total reduktionistisch und so platt naturwissenschaftlich und mechanistisch auf den Menschen guckt, weil Allergien sind wie alle Erkrankungen eben eine psychosomatische oder somatopsychische Erkrankung. Da kann man verschiedene Organisationsebenen beschreiben und dadurch auch verschiedene Hebel haben, wie man irgendwie dieses Ungleichgewicht wieder ins Gleichgewicht bringt. Und da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Monaten auch was zur Psychoneuroimmunologie der PNI euch anbieten. Da war ich im Studium in einer Arbeitsgruppe. Ein ganz, ganz spannendes, sehr heterogenes Fachgebiet, das richtig Schwung bekommen hat jetzt die letzten Jahre, obwohl es eigentlich Pioniere auf diesem Feld schon seit 30 Jahren gibt. Und die Psychoneuroimmunologie, die beschreibt eben dieses ganzheitliche Menschenbild, an das man nicht glauben muss, ja, weil man das abbilden kann mit naturwissenschaftlichen, harten Parametern, die zeigen, dass Nervensystem, Hormonsystem, Immunsystem, unsere Seele, dass die in rückbezüglicher Verbindung miteinander stehen. Und die allergischen Beschwerden, wo Leute oft chronisch eben drunter leiden und aus meiner Sicht in der Medizin nur bedingt ein gutes Angebot bekommen, das kann man da gut durchexerzieren. Und so haben wir es ja auch, oder habe ich es in der Podcast-Folge gemacht und euch da diese spannende Studie zum Beispiel erzählt. Und eine konkrete spannende Rückmeldung, die ich noch von einem niedergelassenen Kollegen bekommen habe, war, das Allgemeinarzt niedergelassen, hat eine Praxis und hat gesagt, dass in seiner Erfahrung bei der Hyposensibilisierung häufig eine Symptomverschiebung passiert. Das heißt, jemand kommt und sagt, oh, ich habe total Katzenhaarallergie oder sowas und dann macht man die Hyposensibilisierung und dann gehen diese Katzenhaarallergiebeschwerden tatsächlich auch weg, aber ein halbes Jahr später ploppt dann irgendeine andere Allergie auf. Dann sind auf einmal die Pollen da oder weiß ich nicht was. Und er hat dann so schön beschrieben, wie das in seiner Erfahrung mit der Eigenbluttherapie zwar oft seelische Prozesse noch mit antriggert, die dann teilweise auch herausfordernd sind, aber dadurch eben eine langfristige Heilung ermöglicht wird. Und das in seiner Erfahrung mit der Hyposensibilisierung. Das ist alles im Podcast beschrieben, also wenn ihr es nicht gehört habt, hört nochmal rein, dann ergibt es vielleicht mehr Sinn. Dass das aber mit der Hyposensibilisierung nicht so gut möglich ist und mit der Eigenbluttherapie schon. Ich hatte damals auch ein paar kritische Worte dazu gesagt, wie man es einbetten muss oder darf und möchte es jetzt nicht als so eine alleinig selig machende Masterlösung am besten noch mit irgendeiner Garantie euch präsentieren, die Eigenbluttherapie. Aber ich glaube schon, dass da ein großes Potenzial eben drin ist und das hat dieser Kollege nochmal bestätigt. Also take it for what it is. Dann haben wir in der Folge 39 diese zwei eindrücklichen Patientenfälle gehört. Und das war, glaube ich, nochmal wie die Erinnerung dessen, was ich jetzt eingangs zur Umbenennung des Podcasts gesagt habe. Also diese eine Patientin, die ich da schildere, die hat halt alles richtig gemacht oder in vielerlei Hinsicht vieles richtig gemacht, weil sie dann am Ende mit ihren 90 Jahren da bei uns im Krankenhausbett lag und verstarb, aber so gehalten und getragen war in ihrem sozialen Netz, da war sie eingewoben und wirklich bis zum letzten Tag, ja, hatte dies gut. Und das war so eine gute Erinnerung für mich selber auch nochmal, dass das ist, worum es geht. In der Folge 40, Krafttraining für alle, die wenig Zeit investieren und gesund bleiben möchten, habe ich mit meinem Freund und Kollegen Dr. Ben Bark gesprochen und wir haben uns das Reaktivkraft-Hanteltraining angeguckt. Ben hat eine Fox-Akademie, so hat er das genannt, und bietet Reaktivkraft-Hanteln, die Fox-Hanteln an und begleitet dann Menschen, die die kaufen, über das Videoportal. Und ich habe jetzt eben im Nachgang an diese Podcast-Folge einige Leute, also peripher mitgekriegt von Ben, aber auch aus meinem Umfeld, die sich die besorgt haben und, glaube ich, ganz gute Erfahrungen machen. Und das ist ja letztlich genau das, was wir da auch besprochen haben oder worin in meinen Augen dieses große Potenzial ist, weil auch hier möchte ich das nicht als die alleinig selig machende Wahrheit anpreisen, aber ich glaube, es ist weiterhin für ganz, ganz viele Menschen eine super, super, super gute Option, einen Weg ins Krafttraining zu finden. Und das muss aus meiner Sicht letztlich jeder, der es ernst meint mit seiner Gesundheit. Das heißt nicht, dass wir dreimal die Woche 5 Stunden im Fitnessstudio rumhängen und pumpen. Im Gegenteil, aber es braucht eine gewisse Routine, um Muskelmasse aufzubauen, zu erhalten, auch eine Mobilisationskompetenz, Koordinationsfähigkeit zu haben mit den Muskeln, die wir da haben. Und da sind einfach diese Hanteln eine von anderen sehr gute Möglichkeit. In der Folge 41, Wunschgewicht, wie man es erreicht und hält, da habe ich mit Ralf gesprochen und ja, wir haben die Frage beleuchtet, wie man halt Gewicht verliert. Und was da schön war, dass wir so ein bisschen die Metaebene betrachtet haben, also uns nicht in irgendwelchen plumpen 10 Schritte für dein Wunschgewicht verloren haben, weil die könnt ihr überall nachlesen auf Social Media, sondern ein bisschen überlegt haben, was so, ja, wie man grundsätzlich einfach Gewichtsverlust denken kann, auch wieder was auf einer psychisch-seelischen Ebene vielleicht passiert, was so Rahmenbedingungen sind, damit es langfristig gelingt. Genau. In der Folge 42, das Geheimnis langfristige Gesundheit, unsere Herz-Kreislauf-Leistung, da gab es wahrscheinlich die meisten Rückfragen. Und das ist auch für mich persönlich ein Lieblingsthema, weil es einfach dieses Konzept der Präventivmedizin zum Beispiel so anschaulich macht. Ja, wir können das einfach super quantifizieren und diesen Alltagstransfer ins echte Leben machen. Und ich glaube, eine der Fragen oder ja, so Themen, die ich dann im Nachgang am meisten gehört habe, war die Frage, wie man sich an diese hohen Intervalle dran tastet. Das war dann vor allen Dingen in der Folge 43, wo ich so ein paar oder 3 konkrete Fälle oder Fallvignetten besprochen habe und überlegt, okay, wie kann man jetzt da dieses Training einbringen? Und eine Frage war dann, okay, diese hohen Belastungszonen, die so unangenehm sind, wie kann ich mich da rantasten? Und das Schöne ist, dass man sich einfach rantasten kann. Also das ist ein Prozess und am Anfang total unangenehm und gerade wenn jemand einfach lange oder vielleicht noch nie richtig Sport gemacht hat, dann ist das eine persönliche Herausforderung, die aber eben dann auch richtig Freude machen kann und ja, so eine gute Erfahrung sein kann, weil sie mich bestärkt und mir zeigt, boah, das kann ich leisten und so kann ich in den hohen Belastungsbereichen spielen, mit dem, wie ich dann psychisch stärker werde und wirklich mich da ja, rantaste. Ich glaube, das klingt, es ist komisch zu verstehen, wenn man es nicht gemacht hat. Deswegen solltet alle hohe Intervallintensitätstrainings machen. Das skizziere ich in der Folge. Aber Das ist so ein, ja, ein schöner Weg, glaube ich, der auch ein super Stressresistenz- oder Resilienz-Tool ist. Weil ich hatte es, glaube ich, in der Folge erwähnt, an den Tagen, an denen ich diese Trainings mache, da habe ich morgens immer ein bisschen Angst. Aber wenn ich die gemacht habe, dann bin ich der King und dann bin ich so ausgeglichen und entspannt. Das kann man wahrscheinlich anders auch erreichen. Also wenn Leute Eis baden, die machen, glaube ich, eine ähnliche Erfahrung. Das ist sehr, sehr unangenehm und es wird auch nie besser, ja, wenn man irgendwo im Winter in den See springt. Es braucht immer Überwindung und es ist immer unangenehm und man hat nie Bock drauf. Aber wenn man es gemacht hat, dann relativiert das so viel. Und wenn dann eben auf der Straße jemand hupt oder der Kollege einen dummen Spruch gibt oder sowas, das kann man viel einfacher nehmen, weil ich gerade oder an diesem Tag schon eine existenzielle Sterbeerfahrung gemacht habe. Und das ist doch auf jeden Fall was wert. Die Folge 45 drehte sich um Vitamin D. Das ist auch ein schönes Thema, weil es eben so eine Low-Hanging-Fruit ist. Also Vitamin D-Spiegel zu messen, was ich euch sehr empfehle, kostet ungefähr 20 Euro und eine Jahressubstitution kostet vielleicht auch 20 Euro für ein ganzes Jahr. Das heißt, das kann man einfach machen. Man hat wenig Risiko und viel potenziell Mehrwert. Das ergibt total Sinn. In der Folge 46, schlechter Schlaf mit zunehmendem Alter, das muss und soll nicht sein. Ja, Schlaf wird insgesamt in diesem Podcast noch häufig eine Rolle spielen, weil es in meiner Erfahrung so vielleicht die wichtigste Rückfallebene ist im Alltag. Also wenn ich gestresst bin, zu viel um die Ohren habe, das Gefühl, ich komme nicht hinterher oder wenn ich sogar verletzt oder krank bin und alles zu viel ist und ich nicht weiß, wo soll ich jetzt meine Zeit und Ressourcen reinstecken, dann ist aus meiner Sicht die wichtigste Frage ganz oft, wie schlafe ich gerade? Weil das ist die Basis dafür, dass alles andere gelingt. Jodie Foster, die hat mal gesagt, am Ende gewinnt, wer besser schläft. Und das zählt. Und zwar akut, also in der Phase oder den Tagen, wo es zu viel ist. Aber es zählt eben auch auf die lange Sicht, wenn wir gesund bleiben wollen. Da gibt es ganz eindrückliche Daten. Das werden wir hier noch an vielen Stellen durchexerzieren. Folge 47, warum 83% beim Abnehmen scheitern und Strategien gegen den Jojo-Effekt. Da haben wir vor allen Dingen so ein paar wesentliche Konzepte zu Kalorienbedarf geklärt. Und ich glaube, dass es ein Baustein für ein inhaltliches Verständnis ist, das ermöglicht, dass Leute langfristige Gewicht halten. Weil, wenn man sich überlegt, wie nehmen viele Leute ab, zum Beispiel mit Weight Watchers. Und das funktioniert. Da gibt es dieses Punktesystem und dann guckt man in seine Liste und dann isst man halt das, was im Plan steht und dann verliert man Gewicht. Oder man nimmt ab mit exzessiv viel Sport. Ja, weil ich mache jetzt jeden Tag 1,5 Stunden auf dem Ergometer. Zack, die Bums, habe ich einen erhöhten Kalorienbedarf, halte aber mein Essen im Idealfall oder bin da diszipliniert und dann verliere ich Gewicht. Oder ich esse diese Formula-Diäten aus der Drogerie oder der Apotheke, diese Pülverchen, packe ich mir 4-mal am Tag so einen Drink da rein, schwuppsdiwupps, da purzeln die Pfunde, das ist kein Hexenwerk. Das Problem ist aber, in dem Moment, wo die Leute ihr Wunschgewicht dann erreicht haben, dann sagen sie, geil, ich habe es geschafft. Und dann ist Weight Watchers weg und die Disziplin weg und der viele Sport weg oder das Pulver weg. Und was passiert dann? Naja, dann habe ich alte Ernährungsgewohnheiten und lande wieder da, wo ich ursprünglich angefangen habe. Und das ist natürlich für die Katz. Also das ist nicht nur dann nichts gewonnen, sondern wahrscheinlich, wenn man das unter hormonellen Gesichtspunkten betrachtet, sogar richtig kontraproduktiv und macht den Leuten es immer schwieriger, es dann doch irgendwann zu schaffen. Und wenn man jetzt aber so ein paar Hausnummern irgendwie im Kopf hat und weiß, das und das hat so viel Kilokalorien und das so viel und wenn ich jetzt laufen gehe, verbrenne ich ungefähr so viel und ich wirklich mal verstehe, was zum Beispiel hinter diesem Punktesystem bei Weight Watchers steht, dann habe ich so viel inhaltliches Wissen und Alltagserfahrung, ja, was macht mich wie satt und, dass die Leute dann ihr Zielgewicht ansteuern und dann gucken können, dass sie es halten und irgendwann das so zur Gewohnheit oder ja, zur neuen Normalität geworden ist, dass es eben kein Kampf mehr ist, dieses Gewicht zu halten und dass dieses inhaltliche Verständnis von Kalorienbedarf und Zufuhr eben ein wichtiger Baustein. in der Folge 48 zum Krebs. Alles, was du zu Ursachen, Prävention und Früherkennung wissen musst, um dein Risiko zu minimieren, da steckt alles eigentlich im Titel drin. Also wer die Folge gehört hat, der weiß ziemlich gut über onkologische Erkrankungen Bescheid. In der Folge 49 gehe ich dann dezidiert auf Früherkennung durch die Koloskopie bei Darmkrebs oder die Früherkennung von Darmkrebs durch die Koloskopie ein. Und was ich da zur Koloskopie, zur Darmspiegelung gesagt habe, das gilt in gleichem Maße zum Beispiel für das Hautkrebs-Screening. Auch hier haben wir eine Krebsentstehung über einen längeren Zeitraum. Und da, wenn auf der Haut so ein Leberfleck ist, der in der Jugend mal viel Sonne abgekriegt hat im Schwimmbad und dann häufig da Entzündungsgeschehen hatte und so, dann sind eben die Zellen im Leberfleck ein bisschen verwirrt und das Genmaterial da drin, das teilt sich dann irgendwie komisch und dann ist irgendwas schräg und dann wächst der halt ein bisschen seltsam vor sich hin und wird größer und wächst nach oben und dann irgendwann nach unten durch die Haut und irgendwann streut er und irgendwann habe ich Hirnmetastasen und dann bin ich tot. Und das ist aber ein Prozess über einen langen Zeitraum, über Jahre in der Regel. Und wenn ich das initial erkenne, detektiere und dann unmittelbar therapiere, und das ist halt total einfach, weil das ist was dann die Schulmedizin total gut kann, mechanistisch einfach diesen Leberfleck rausschneiden. Und das gelingt, weil ich alle paar Jahre zum Hautkrebs-Screening gehe, dann habe ich wieder wenig Aufwand, wenig Risiko und eine total gute Möglichkeit, den Hautkrebs im Keim zu ersticken. Also kann man ein bisschen die Parallele zwischen Koloskopie und Hautkrebs-Screening ziehen. In der Folge 50 habe ich dann mit Dr. Arvid Neumann über ganzheitliche Orthopädie gesprochen. Arvid ist wirklich ein ganz, ganz feiner Kerl mit einem riesigen Erfahrungsschatz und Demut und auch Mut, überhaupt Orthopädie neu zu denken. Also richtig cooler Typ. Und sein Buch, das wir in der Folge geteasert haben, das ist jetzt raus, das könnt ihr bestellen. Und mein Eindruck, der hat sich auch in den Rückmeldungen gespiegelt. Also viele Leute haben gesagt, boah, was für ein cooler Typ, richtig inspirierend. Und was ich vorhabe, wo Arvid auch meinte, ist am Start, ist, dass wir die nächsten Monate nochmal eine weitere Folge aufnehmen und inhaltlich konkreter auf das eingehen, was eben jeder tun kann, um seinen Bewegungsapparat gesund zu halten. Also ich empfehle euch das Buch und dann wird es hier im Podcast auch nochmal in die Richtung was geben. Und jetzt die letzte vorangehende Folge, die Nummer 51, Herzinfarkte vermeiden. Entscheidend ist die Kombination aus Lebensstil und konventioneller Medizin, damit unsere Gefäße gesund bleiben. Das ist nochmal ein Gespräch mit Dr. Ben Bark. Da war ich zu Gast bei ihm im Podcast und wir haben über das neue Herzgesetz beziehungsweise haben das als Aufhänger genommen, über kardiovaskuläre Gesundheit zu sprechen. Und da werde ich auch in den nächsten Monaten hier weitere Folgen veröffentlichen und einzelne Teile zu Diagnostik, Risikoeinschätzung, Krankheitsentstehung, Therapie mit Lebensstil, aber auch mit Medikamenten und so weiter mit euch durchgehen, weil die Herz-Kreislauf-Erkrankung, die der Killer Nummer 1 ist im Westen, egal ob bei Männern, bei Frauen, relativ, absolut. Genau, und das ist total unnötig. Also man könnte das in einem sehr großen Umfang hinauszögern oder eben vermeiden. Und da muss man es aber verstehen. Das ist ein bisschen komplexer oder vielschichtiger, das ganze Thema, als wenn man zum Beispiel jetzt über Stoffwechselerkrankung spricht, aus meiner Sicht. Und aber auch kein Hexenwerk. Also kann man relativ gut auch ein Verständnis als Laie, glaube ich, kriegen, dass man dann souverän und ermächtigt für sich eine Entscheidung treffen kann und sich auf den Weg machen. Das war's für heute. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Freue mich drauf, euch in der nächsten Folge jetzt also in der Gesundheitswerkstatt begrüßen zu dürfen. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich total über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, weil mir das hilft, dass noch mehr Menschen den Podcast hier finden und dann eben auch Infos haben und sich auf den Weg machen können, um lange gesund zu bleiben, weil das ist genau mein Anliegen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützt. In diesem Sinne alles Gute für euch und bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!